Ihr dürft aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sonst könnt ihr gerne eine hinten nehmen, euch ausleihen. Markus Evangelium, Kapitel 12. Und wir sind Calvary Chapel, wir gehen immer Buch für Buch und Vers für Vers durch die Bibel. Und heute eben Kapitel 12, wir schauen uns die Verse 35 bis 44 an. Und ich möchte erst gemeinsam mit euch den Text, den heutigen Predigtext lesen. Markus 12, 35 bis 44. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte: Wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein, das ist 1 Quadrans. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du sprechen willst zu uns durch dein Wort. Und das bitte ich jetzt, dass du das heute Morgen tust und dass du in uns wirkst, Herr. Amen. Ja, wir befinden uns immer noch in Jerusalem, in der Osterwoche. Das Passafest ist nah, die Woche der Kreuzigung Jesu. Und es sind viele, viele Menschen in die Stadt gekommen. So auch Jesus am sogenannten Palmsonntag kam er demütig auf einem Eselfohlen in die Stadt geritten und erfüllt damit auch alte Prophetien. Und das Volk feiert ihn als den Messias. Und Jesus lässt es auch zu, nicht so wie bisher. Die Menschen sind begeistert von seiner Lehre. Die Volksmenge hört ihn gern. Endlich traut sich mal einer, die wesentlichen Dinge anzusprechen, den Finger in die Wunde zu legen. Endlich sagt mal einer, wo der Fisch stinkt, und der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Aber damit polarisiert Jesus auch. Jesus geht in den Tempel und er verbreitet erstmal die Händler, schmeißt sie einfach raus. Und damit greift er vor allem die Leiter Israels an. Und dann im Gleichnis vom Weingärtner wird ihnen klar, Jesus beansprucht, der Sohn Gottes zu sein. Der Gipfel der Blasphemie für sie. Die hohen Herren, die sind stinksauer auf diesen Jesus. Und ihre Entscheidung ist gefallen. Ihre Mordpläne stehen. Diesen Jesus, den müssen wir loswerden. Ist aber nicht so einfach, Jesus umzubringen, denn das Volk hört ihn gern. Und wenn man jemanden nicht gleich umbringen kann, dann fängt man ihn zu diskreditieren, jemanden schlecht zu machen, in Verruf zu bringen. Und das versuchen sie mit Jesus, indem sie ihm Fragen stellen. Über die Steuer, über die Auferstehung und so weiter. Es gelingt ihnen aber nicht, sie finden nichts an ihm. Jesus hat all ihre Fragen mit Vollmacht beantwortet, so dass sich niemand mehr traute, ihnen weitere Fragen zu stellen. Die waren erstmal baff, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Leiter Israels. Die wussten immer weiter. Und schon in Markus Kapitel 1, 22 lesen wir: Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten hatten keine Vollmacht. Ja, sie waren gebildet, sie konnten lesen und schreiben, sie waren die Theologen, sie waren Experten in der Heiligen Schrift. Sie haben die Tora und alle Bücher des Alten Testaments überliefert, immer und wie immer wieder von Hand abgeschrieben, fein säuberlich. Und das Abschreiben der Buchrolle, das war einfach unglaublich. Jeder Buchstabe, der musste genau stimmen, sonst galt sie nicht als koscher. Das wurde ganz genau geprüft. Wenn dann eine Tora-Rolle perfekt ausgeführt war, ohne Fehler, dann wurde sie geweiht und in den Gottesdienst überführt. Die alte Rolle, die zerschlissen oder kaputt war, die kam weg. Die wird bestattet auf dem Friedhof. Deshalb sind kaum alte Tora-Rollen erhalten geblieben. Die älteste vollständige hebräische Bibel, die wir haben, stammt aus dem Jahr 1000 nach Christus. Und das ist aber halt auch problematisch, gell? Weil man sagt, ja gut, 1000 nach Christus, ja, da, das ist das Alte Testament, das wir kennen. Und die wird bestimmt von da bis heute treu überliefert. Aber davor, ja, da haben die bestimmt ganz viel rumgewerkelt und rumgemurkst. Da wurden bestimmt beim Abschreiben viele Fehler gemacht. Die Bibel wurde verändert. Und man weiß es ja nicht, man kann es ja auch nicht nachprüfen. Und dann aber wurden vor 75 Jahren circa die Rollen im Qumran gefunden, in diesen Höhlen am Toten Meer. Und außer das Buch Esther wurden auch alle Bücher der hebräischen Bibel gefunden. Die waren dort versteckt, wahrscheinlich zur Zeit des jüdischen Krieges, 70 nach Christus. Und man hat auch eine Jesaja-Rolle gefunden, die vollständig erhalten ist. Und wird von Wissenschaftlern datiert auf ca. 125 vor Christi Geburt. Und die war konserviert in den Totenkrügen. Und sie ist heute im Israel-Museum in Jerusalem aufbewahrt. Kann man angucken. Und sie enthält den Text des gesamten Buches Jesaja. Mit nur sehr wenigen Abweichungen von dem, was man 1000 nach Christus hat. Und das heißt, sie ist 1200 Jahre älter als alles, was man vorher hatte. Und trotzdem ist es eine super genaue Überlieferung. Also das, was Leute uns immer einreden wollen heutzutage, die Schriften der Bibel sind immer wieder verfälscht worden und so, das ist einfach Quatsch. Die Überlieferungen, die sind sehr genau und wir können uns darauf verlassen. Wenn du so ein Faktenmensch bist, der Fakten braucht und Sicherheiten, dann lese jetzt vielleicht nochmal das Buch Jesaja mit dem Wissen im Hintergrund, dass es dieses Wort gibt, älter als Jesu Geburt. Und lese vielleicht Kapitel 53, wo es prophezeit wird, was Jesus für uns getan hat. Und diese Schriftgelehrten, die waren es, die Gottes Wort weitergegeben haben. Und wer Gottes Wort immer und immer wieder liest oder abschreibt, der weiß auch ganz genau, was drinsteht. Und wird auch zum Hüter des Inhalts der Schrift. Nicht nur zur äußeren Form der Buchstaben, sondern auch zum Inhalt. Aber das war zum Problem geworden zu Jesus' Zeiten. Sie hatten keine Vollmacht. Die Schriftgelehrten haben nicht gelehrt, wie Jesus gelehrt hat. Und sie wurden hier jetzt ganz still, wussten nichts mehr zu sagen. Keiner stellte mehr Fragen an Jesus. Jedenfalls nicht laut, aber ganz sicher in ihren Köpfen, da hat sich alles gedreht. Wer bist du, Jesus von Nazareth? Woher hast du solche Vollmacht? Wer bist du wirklich? Aber jetzt war Jesus dran und er antwortet durch eine Frage. Wir lesen nochmal Markus 12, Verse 35 bis 37. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr, und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hört ihn gern. Also Jesus fragt, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? Ja, wie jetzt? Das ist doch auch so, oder nicht? Jeder wusste doch, dass ein Nachfahrer Davids der Messias sein wird. Das wurde auch so gelehrt. 2. Samuel, Jeremia in dem Psalm, auch in Jesaja. Gottes Wort bezeugt es doch. Und vor ein paar Wochen in Markus Kapitel 10, da haben wir gelesen, wie Jesus dem blinden Bartimäus begegnet. Und der schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus hat da nicht gesagt, was redest du da, ich bin nicht der Sohn Davids. Nee, das hat er nicht gesagt. Und es ist schon richtig, Jesus ist der Nachfahre König Davids. über Jesus Stiefvater Josef und seiner Mutter Maria, über beide Stammbäume. Jesus Stammbaum in Matthäus 1, der beweist seine königliche oder seine rechtliche Abstammung von David, und zwar über Josef, der ihn adoptierte. Und der Stammbaum in Lukas 3, der zeugt von Jesu menschlicher Abstammung über Maria zu König David. Wir lesen weiter in Vers 36. Da sagt Jesus: David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Und Jesus zitiert hier Psalm 110, Vers 1, einer der wichtigsten messianischen Psalmen, die von ihm, von Jesus sprechen. David schrieb diesen Psalm, inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Gott spricht mit Gott. Aber Gott, der führt keine Selbstgespräche. Also was ist hier los? Wir sehen hier schon ein bisschen die Dreieinigkeit. Jahwe spricht mit Adonai. David sagt, Jahwe ist der Herr. Und dieser Herr spricht zu meinem Herrn, das ist der Christus. Der größte König Israels nennt ihn, den Christus, meinen Herrn. Wie kann er dann sein Sohn sein? Ja, das geht doch nicht. Wir sagen doch nicht zu unseren Kindern, zu unseren Söhnen, Herr. Ja, die führen sich zwar manchmal auf wie die Herren, aber sie sind es nicht. Ja, das ist nicht normal. Und damals schon gar nicht in der jüdischen Kultur. Die Vorväter, die hatten ein sehr hohes Ansehen. Und ein Sohn war nie besser als sein Vater. Ein Vater sagte niemals zu seinem Sohn Herr, aber der Sohn zu seinem Vater eben schon. Das war ihre Denkweise. Und anders ging es gar nicht. Und Jesus wies sie darauf hin, dass ihr Verständnis für Messias falsch war. Die Schriftgelehrten lehrten, der Messias wird ein Sohn David sein und damit auch David untergeordnet. Nein, sagt Jesus, schon David selber hat im Heiligen Geist erkannt, dass es nicht so ist. Sie hatten keine Vollmacht, die Schriftgelehrten, und ihr Verständnis, das war zu weltlich, das passte nicht in ihr religiöses System rein. Sie sind wie der Junge, der ein Puzzle hat von einem großen, majestätischen Löwen, und er baut das Puzzle in einen viel zu kleinen Bilderrahmen rein. Und am Ende passt der Löwe gar nicht rein. Er wirkt gedrückt, verzerrt, viel kleiner, als er eigentlich ist. Und so ähnlich war es auch bei ihnen. Sie dachten, der Messias passt in ihren Rahmen rein, aber es war nicht so. Und außerdem drehte sich alles um sie selber. Das werden wir später noch sehen. Sie sahen nicht, dass der Messias auch Gott sein würde. Ja, er wird der Sohn Gottes sein, aber auch der Herr Davids. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und David hat das verstanden. Der Messias ist mehr als mein Spross, mein Nachfahre. Er ist die Wurzel. Der Messias ist mein Herr. Er ist mein Gott. In Lukas Kapitel 1, da sagt der Engel zu Maria: Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende haben. Wer ist Gott für dich und wer ist Jesus für dich? Hast du den wahrhaftigen Gott in deinem Leben? Oder hast du deinen eigenen ganz privaten Jesus, dein Personal Jesus, dein persönlicher Jesus, den du dir so zurechtgestutzt hast, zusammengeschustert hast, dass er in dein Leben passt, genau so, wie du es brauchst? Ja, Gott ist ein persönlicher Gott. Und ja, Jesus möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Und er sieht dich, er liebt dich und er kennt dich und er möchte dir ganz nah sein. Aber er verändert sich auch nicht. Gott ändert sich nie. Gestern, heute und morgen, er ist immer der gleiche. Und seine Spielregeln, die gelten für dich und für mich und für alle anderen auch. Und ich war früher auch so, als ich jung war vor meiner Bekehrung. Ich hatte meinen eigenen Jesus. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich hatte Kommunion, Firmung, habe alles mitgemacht. Und ich dachte, ich bin Christ. Aber ich war so ein U-Boot-Christ. Der ist immer mal aufgetaucht, meistens einmal im Jahr, wenn das Krippenspiel an Weihnachten war. Alle Schaltjahre habe ich mal ein bisschen in der Bibel gelesen. Aber die Bibelverse, die mir passen, die habe ich ignoriert oder umgedeutet. Und Jesus, das war für mich die Liebe, der größte Prophet. So die drei Einigkeiten, mit der konnte ich auch nicht so richtig was anfangen. Ich dachte, Gott ist Gott und er hat sich dann als Mensch offenbart und irgendwie der Geist ist irgendwie so eine Kraft wie von so einem Superhelden, der mit Gammastrahlen irgendwie da schießt oder irgendwie so, aber eine Person. Und viele Wege führen zu Gott, die anderen Religionen haben auch ihren Weg. Und alle guten Menschen kommen in den Himmel und ich sowieso, weil so schlecht bin ich ja gar nicht. So habe ich gedacht. Und ich hatte nur Party im Kopf, nur Drogen. Aber ich dachte, ich bin Christ. Aber ich habe mir nur meinen eigenen Gott gebastelt und habe nicht gemerkt, dass ich auf den Abgrund zuras. Ich wusste nichts von, dass Gott eine echte Liebesbeziehung mit mir haben möchte. Und dass er ein neues Leben für mich hat, und zwar jetzt sofort und nicht erst in der Ewigkeit. Und dass er wirken will durch seinen Geist und durch sein Wort und dass er zu mir sprechen will. Und diesen Dingen hatte ich keine Ahnung. Und welches Gottesbild, das haben wir, welches Bild von Jesus? Ist er für uns ganz Mensch und ganz Gott, so wie Gottes Wort es beschreibt? Ist Gott für uns der Dreieine? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es gab und es gibt immer noch so viel Irrlehren. Manche zum Beispiel haben Jesus' Menschlichkeit geleugnet. Viele andere seine Göttlichkeit. Ja, Jesus hat ja nie gesagt, dass er Gott ist. So ein Quatsch. Doch, das hat er. Wieder andere sagen, Jesus wäre nur Mensch gewesen. Und erst als mit seinem Tod und seiner Auferstehung wurde er dann zu Gott. Alles Lügen. Ne? Aber die Wahrheit ist, unser Herr Jesus, er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und er lebt in Ewigkeit, ist unser Schöpfer, er ist allwissend und er ist allmächtig. Und er ist der Sohn Gottes und unser Retter und unser König. Johannes 5,58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Offenbarung 1,17 sagt Jesus, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Hebräer 1,8, zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand, Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Und der Hohenpriester, der fragt Jesus in Markus Kapitel 14, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und es ist das Gleiche, ich bin es, wie Gott zu Mose sprach. Ich bin der, ich bin. Ich bin es, ich bin Gott. Und weiter sagt Jesus, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und der Hohenpriester, der hat es verstanden, er zerreißt seine Kleider, das ist Blasphemie, er behauptet Gott zu sein und jetzt können wir ihn töten. Und Jesus ist auch ganz Mensch. Philipper Kapitel 2, Verse 6 bis 8, da heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus wurde als Mensch geboren, er wuchs als Mensch auf, er lebte als Mensch und er starb als Mensch. Er hatte Hunger, er hatte Durst, manchmal war er müde. Jesus kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Ängste und deine Sorgen, er kennt deine Schmerzen, deine Schwächen und er kennt deine Versuchungen. Dabei hat er selber nie gesündigt. Aber Jesus versteht dich und er fühlt mit dir. Hebräer 4,15. Jesus ist ja nicht ein Hohenpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Der Herr Jesus ist also Gott, der Sohn. Der Heilige Geist ist auch Gott und auch eine Person. Also ich spare euch jetzt die vielen, vielen Bibelstellen. Habe ja ein paar zusammengefügt, warum der Heilige Geist eine Person ist. Also der Heilige Geist, er denkt, er hat Verstand, er hat einen Willen, er hat Gefühle und er spricht, er handelt. Der Heilige Geist tritt ein für uns und hilft uns. Der Heilige Geist betet und er trifft Entscheidungen, er lebt in Gemeinschaft. Und der Heilige Geist inspirierte Menschen, um die Bibel zu schreiben, wie auch David hier im Text. Der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott. Ja, mit Gott dem Vater, da haben wir keine Probleme meistens. Mit Jesus und dem Heiligen Geist schon öfters. Aber Gott ist drei Personen und ein Gott. Er ist drei Wers und ein Was. Es gibt nur einen Gott, 5. Mose 6,4. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Aber dieser Gott existiert in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind gleich ewig, gleich göttlich, gleich würdig. Sie sind verschieden in ihrer Person und Rolle. Und kann man das verstehen? Kann man das vollständig begreifen? Also ich kann es nicht zu 100%. Und wenn du es kannst, dann lade ich dich auf einen Kaffee ein und dann kannst du es mir erklären. Da war ein Pastor, der predigte einmal über die Dreieinigkeit. Danach, als er fertig war, fragte er, und habe ich mich klar genug ausgedrückt? Und ein Mann rief, jawohl, darauf der Prediger, in dem Fall haben Sie mich falsch verstanden. Und der große Kirchenlehrer Augustinus sagte, wenn man es verstehen kann, dann ist es nicht Gott. Und dieser Augustinus, er schrieb zum selben Thema, schrieb ein 15-bändiges Werk, die Trinitate, wo es so richtig in die Tiefe geht. Ja, 15 Bänder und hat es trotzdem nicht vollkommen verstanden. Denn Gott lässt sich nicht restlos erklären oder ausrechnen oder auf eine Formel bringen. Und das wäre dann nicht Gott, das wäre unser eigener gebastelter Gott. Aber das brauchen wir auch nicht. Du darfst Gott und seinem Wort vertrauen. Du darfst darauf vertrauen, wie Gott sich in seinem Wort offenbart. Und die Bibel, die erwähnt kein einziges Mal das Wort Trinität, aber sie spricht so viel davon. Schon im allerersten Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und im Original steht Gott da im Plural. Also Gott mehr als einer. Und dann Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dann Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach. Und wir wissen, Jesus ist das Wort. Johannes beginnt sein Evangelium damit, als er über Jesus spricht. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Noch viele andere Bibelstellen, die zeugen von dem dreieinen Gott. Johannes 17,24 betet Jesus zu seinem Vater, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 10,30, ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und noch viele, viele andere Bibelstellen. Gott ist von Ewigkeit her in Beziehung mit sich. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben von Ewigkeit Beziehung. Und deshalb existiert auch die Liebe schon vor der Schöpfung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Weiter mit Verse 38 bis 40. Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben und die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Und was sagt Jesus hier über die geistlichen Leiter? Wenn man es zusammenfasst, sie lieben die Aufmerksamkeit der Menschen und sie sind gierig. Ja, es gibt da draußen Typen, die laufen rum und beten, aber wenn sie die Hände fallen, dann ist es nur Schein. Sie tragen lange Gewänder, schöne Klamotten, Äußerlichkeiten sind ihnen sehr wichtig. Sie mögen es auf der Straße gegrüßt zu werden. Hallo, schön zu sehen, du bist ein toller Typ. Applaus, Applaus. Und sie genießen es, die besten Plätze im Gottesdienst zu haben. Sie sitzen beim Brautpaar, haben die Ehrenplätze und das ist, finden die total gut, das ist ihnen wichtig. Während sie auf der einen Seite lange Gebete sprechen, ist ihre Motivation Ansehen und Habgier. Und sie verschlingen die Häuser der Witwen. Witwen waren damals arm und hatten nicht viele Möglichkeiten. Arme Frauen, die vielleicht nur noch ihr Häuschen hatten. Und die sagten das einfach ein, lassen sich's gut gehen auf Kosten anderer. Ja, wir kennen das aus der Kirchengeschichte, da gab es immer wieder Leute, die im Namen Gottes sich reich machten, auf Kosten anderer. Und Jesus sagt, vor solchen Menschen muss man sich hüten. Sie reden über den Herrn, sie reden über Gott, sie lehren über Gott, aber es ist nicht ihr Gott, sie lieben Gott nicht. Und sie lieben ihren Nächsten auch nicht, sonst würden sie keine Witwen ausbeuten. Sie lieben nur sich selber und das ist hier das Problem. Sie waren religiöse Führer der Nation, die eigentlich hätten besser wissen müssen. Sie kannten die Bibel besser als jeder andere, aber das hat sie nicht verändert. Deshalb werden sie von Gott verurteilt werden. Und wir müssen auch aufpassen, wenn wir nur noch die Schrift studieren und lehren, in der Familie, im Kindergottesdienst, hier vorne, nur noch über Gott reden und nicht mit Gott. Wenn wir nimmer diese Herzenbeziehung haben zu unserem Gott, wir heben die Hände hoch, aber es bleibt Anbetung ohne Herz. Und die Gebete, die sind lang, aber die Beziehung zu unserem Herrn ist nur fake. Wir reden dann nur noch frommes Zeug daher, aber es ist nichts dahinter. Leben nimmer, was wir predigen. Alles schon Schall und Rauch. Moody sagt einmal, Charakter ist, wer du bist, wenn niemand hinsieht. Und ihr dürft jetzt mal 1. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen, wenn ihr möchtet. Als Leiter und Vorbilder, da haben wir einen höheren Standard. Ist nicht immer leicht, bei viel Gegenwind, Gott in Liebe und Demut zu dienen. Aber diese Leiter hier im Text, die dienten sich selber auf schändliche Art. Das stellt Jesus hier klar. Es ging um ihre Beliebtheit und nicht um die von Gott. Und es ging um ihr Bankkonto und nicht um das Reich Gottes. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also wir lesen hier Gottes Standard. Von Leitern wird nicht erwartet, dass sie perfekt sind, denn dann könnten sie den Job nicht machen. Aber von ihnen wird erwartet, dass sie diese Dinge vorleben und darin auch weiter wachsen. Sie sollen demütig sein wie ein Diener, der sein Kreuz trägt. Und mit Sünde in ihrem Leben sollen sie radikal umgehen. Satan will, dass die Leiter stolpern und fallen, damit er das tun kann, was er am liebsten macht: Menschen anklagen und zerstören. Und Jesus vergleicht das Herz dieser Leider jetzt mit einer armen, verwitweten Frau. Lasst uns lesen die Verse 41 bis 44. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Das ist 1 Quadrans. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sag euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ja, da kommt so eine arme Witwe und Gott lässt uns jetzt seine Gedanken teilhaben. Jesus setzt sich dazu und schaut, was die Leute geben. Da kommen die Reichen und schmeißen ordentlich was rein, zeigen, was sie haben. Und er sieht aber auch eine arme Witwe, die 2 Lepta oder 2 Schärflein einlegt. Ja, das ist nicht viel mehr als ein kleines Taschengeld. Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben, sagt Jesus. Und der Reiche so, schaut mal, was ich alles gebe, ja, so 2000 Euro. Und dann kommt so ein Mütterchen an und legt 2 Euro rein. Und Gott, der schaut ins Herz. Der eine, der hat von seinem Überfluss gegeben und ich bin sicher, er hat genau den Zehnten gegeben. 10%, den Zehnten seines Überflusses. Der war vorher reich und er ist jetzt immer noch reich. Auf der anderen Seite diese unbedeutende Witwe, die man so leicht übersieht, die so wenig gibt, dass es gar nicht auffällt. Die ist aber in Gottes Augen absolut bedeutend. Und wir sehen, es kann auf der einen Seite passen, man sieht auf Dinge, die wirken groß, sind in Wirklichkeit aber nur Schein, nur Fake. Und dann die wirklich großen Dinge, die scheinen menschlich gesehen so klein zu sein und man übersieht sie. Gott aber übersieht sie nicht. Er sieht ins Herz dieser Frau, er sieht sie, er sieht ihre Liebe zu Gott und ihr Vertrauen Gott gegenüber. Und er stellt sie hoch, Gott erhöht den Geringen, der sich erniedrigt. Und er stellt ihn hoch über alle Schriftgelehrten, die in ihrer Selbstliebe baden und mit sich zufrieden sind. Die Witwe aber gibt Gott alles, was sie hat, 100%. Und sie hätte 50% geben können, nur 1 Schärflein, ja, dann hätte sie noch 1 gehabt. Aber es gibt 100%. Und dabei braucht Gott gar nicht ihr Geld. Und ihn interessiert nicht das, wie viel, sondern ihn interessiert das Wie. Ihn interessiert nicht, wenn du widerwillig deinen Zehnten gibst, sondern was du aus Liebe und aus Freude gibst. Mutter Teresa sagte, es geht nicht darum, wie viel wir geben, sondern wie viel Liebe wir in das Geben hineinlegen. Und die Witwe, die gibt von ganzem Herzen, weil sie Gott liebt. Und sie lebt hier das erste Gebot, das wichtigste Gebot. Das hatten wir letzte Woche. Markus 12, 29, 30. Höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herrlein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und was ist das für ein Kontrast zwischen diesen gierigen Leitern und dieser Frau, die wirklich anbetet, die Gott mit ihrem Herzen anbetet? Und das ist das, was Gott von uns will. Er will, dass wir ihn mit Herzen anbeten, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein, mit unserem Herzen, dass wir ihn lieben und unseren Nächsten lieben und uns verschenken und dienen, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Kraft. Anbetung kostet uns was. Es kostet uns was, am Sonntagmorgen hier zu sein, früh aufzustehen. Es kostet uns unsere Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die habt ihr noch. Es kostet es uns, Gott anzubeten mit unserem Geld. Vielleicht fliegen wir mal nur einmal im Jahr in Urlaub oder wir verzichten dieses Jahr auf den Skiurlaub. Vielleicht braucht jemand eine Unterkunft, ein Bett und eine Strom- oder Wasserrechnung ist den Monat ein bisschen höher. Anbetung kostet unsere Freizeit, wenn wir in der Gemeinde dienen. Kostet unsere Zeit, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester einfach mal mit dem reden und ihm zuhören. Vielleicht mal länger als nur 5 Minuten. Und es kostet was, Gott anzubeten. Und dieser vollkommene Gott und dieser vollkommene Mensch, Er ist wirklich würdig für unser Lob. Ihm gebührt die Ehre und die Anbetung. Der Vater gab seinen Sohn. Jesus kam als Retter in unsere Welt, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und es hat ihn alles gekostet. Ja, die Leider hier, die haben versagt, aber die arme Witwe hat Gott wirklich angebetet. So lasst auch uns Gott mit dem rechten Herzen anbeten. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Herr, allein du bist würdig für unser Lob. Ja, und wir sind herausgefordert durch diesen Text hier, dich zu loben und sich zu preisen mit dem richtigen Herz. Aber hilf du uns dabei, jeden Tag uns neu auszurichten, unser Herz auszurichten auf dich und dich anzubeten und dir zu dienen. Und ja, wir machen Fehler, wir werden immer wieder scheitern, aber danke, dass wir unter deiner Gnade stehen und du geduldig mit uns bist. Herr, wir haben dich lieb und wir preisen deinen heiligen Namen, Jesus. Amen.